der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Schön, dass ihr da seid. Im schönen Monat März. Es wird heller, es wird sonniger. Ich klinge auch gleich viel glücklicher. Thea, bist du auch glücklich?
Ja, mir geht's auch gut. Dankeschön. Wir reden heute ist nämlich nicht nur März, heute ist auch Women's History Month, aber dazu später mehr. Zuerst einmal wollten wir ein bisschen eingehen auf einige Rückmeldungen, die wir bekommen haben zur letzten Folge mit Lili Blauzun. Da gab es wohl einige Probleme mit dem Ton. Da gab es eine schlechte Audioqualität zwischendurch. Das tut uns sehr leid. Wir haben die Folge remote aufgenommen, also über Zoom, und die Mikros waren irgendwie nicht richtig eingestellt. Der Julian war auch nicht da. Was wollen wir machen? Ohne den Mann hinter der Technik sind wir ziemlich aufgeschmissen. Also sorry nochmal für die schlechte Audioqualität der letzten Folge. Inhaltlich jedoch nach wie vor sehr zu empfehlen. Außerdem haben wir einige Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gerne Merch von uns wollen. Wir haben ja Plakate und Sticker und so weiter. Super.
Ihr mögt uns trotzdem, trotz schlechter Tonqualität der letzten Folge. Aber ich muss auch nochmal sagen, die HörerInnenzahlen der letzten Folge sind erstaunlicherweise genauso hoch wie die HörerInnenzahlen der Folge davor zu Black History Month. Und das ist auch interessant, weil wir haben bisher für die Folge mit Lili Blauzun gar keine Insta-Werbung gemacht. Und für Black History Month haben wir so ein unfassbar tolles Reel gemacht. Also teilt und liked und shared und kommentiert unsere Reels übrigens weiter. Denn der Algorithmus ist neuerdings ja gegen uns, ne?
Oh ja.
Politischer Content.
Keine politischen Inhalte werden promoted.
Meta schraubt das aktiv runter. Also nicht nur, dass Frauen of Color sowieso schon immer runtergeschraubt wurden, im Gegensatz zu blonden, weißen Frauen, wird jetzt auch noch unsere Inhalte runtergeschraubt. Von daher umso wichtiger, echt, teilt das doch einfach. Also wenn ihr uns irgendwie supporten wollt, ja, dann klebt unsere Sticker überall hin, ja, aber auch im digitalen Raum, teilt es, speichert es, kommentiert es, lasst uns Herzchen da, lasst auch einen kritischen Kommentar da, dann können wir darüber diskutieren. Auch das, erstmal ist das auch erwünscht, also wir sind ja auch ein Bildungspodcast, wir können auch kontrovers diskutieren, das können wir auch, also auch wenn Thea und ich uns sehr lieb haben, wir diskutieren auch manchmal kontrovers, auch
da ist
hier
das Mikro dann vielleicht nicht an.
Na doch, auch da. Ich weiß noch, die Barbie-Folge.
Ja,
da waren wir anderer Meinung. Also,
und auch White Feminism, da waren wir auch anderer Meinung.
Ja, also es gibt schon Themen, da sind wir auch kontrovers. Ne?
Und vielleicht wird es heute auch wieder so. Maybe. Es ist wieder ein feministisches Thema. Alles Gute nachträglich zum feministischen Kampftag, Sarah.
Dir auch und euch auch, liebe HörerInnen. Allen Genders da draußen, es ist ein wichtiger Tag für uns alle. Und ja, wollten wir noch irgendwas vorher sagen?
Nö, ne? Kommen wir doch direkt zum Stachel, oder?
Ja.
Der Stachel der Woche.
Es gibt ja direkt drei Stachel. Denn obwohl Women's History Month ist, gibt es, und der feministische Kampftag diesen Monat war, gibt es doch vier Nachrichten, die erschütternd sind. Und fangen wir doch mal damit an, was in Österreich passiert ist. In Österreich gab es vier Femizide. Was sind eigentlich Femizide? Also die österreichische Presse verkündete in der ersten Märzwoche: Sexarbeiterin tot aufgefunden, Mutter tot aufgefunden, Tochter tot aufgefunden. Also nicht alle am gleichen Ort, aber alle an einem Tag. Und das titelten die Zeitung. Aber was ist eigentlich passiert? Also die tun ja so, als ob das zufällige Morde wären. Aber wenn Frauen aufgrund ihres Geschlechts ermordet werden, hat das ja auch einen Namen, und das ist der Name Femizid. Also ich glaube, du hast dich da mit diesem Begriff jetzt nochmal mehr auseinandergesetzt als ich.
Ja, aber du hast es quasi schon gesagt. Also es ist die vorsätzliche Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind.
Also es ist kein privates Problem, sondern es ist ein politisches und ein strukturelles Problem. Und alle diese Taten haben einen gemeinsamen Nenner, und der heißt Männer. Reimt sich fast.
Genau, ja. Also man muss halt Femizide auch immer vor dem Hintergrund geschlechtsspezifischer Macht- und Hierarchieverhältnisse sehen. Ne? Und die werden, wie du schon sagtest, häufig durch männliche Partner oder Ex-Partner verübt.
Genau, also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das passiert nicht der fremden Frau, die nachts im Park spazieren geht.
Genau, also man spricht zum Beispiel auch vom Vergewaltigungsmythos. Das ist, ne, man hat so die Vorstellung von Frauen, die irgendwie nachts irgendwo hergehen und dann ein wildfremder Mensch dann aus der dunklen Ecke springt und diese Person vergewaltigt. Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt findet häufig im häuslichen Rahmen statt.
Oder im kirchlichen. Hört dazu unsere Folge Anfang Februar nochmal.
Genau, also und die das Bundesministerium des Innern und für Heimat bezeichnet diese sogenannte Partnerschaftsgewalt, also verzeichnet da auch einen Anstieg um 9% jetzt in letzter Zeit. Und ganz wichtig auch natürlich, dass die Gewalt im häuslichen Kontext zu 80% Frauen betrifft.
Man sagt ja auch, ne, das findet man öfter mal so in so Posts und so, aber das entspricht ja auch der Statistik. Jeden Tag versucht ein Mann seine Frau oder Ex-Frau oder Freundin zu töten. Jeden dritten Tag gelingt es ihm. Also jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau umgebracht von einem Mann. Das ist nicht so krass, und zwar aus dem nächsten Umfeld. Und das Krasse an diesem Vergewaltigungsmythos finde ich auch, je weiter die Tat von diesem Mythos entfernt ist,
desto weniger
glaubhaft ist das. Ja. Weil wir diesen Mythos, fremde Frau wird im dunklen Park von fremdem Mann vergewaltigt.
Das ist so verinnerlicht.
So verinnerlicht, aber der eigene Ehemann, naja, das kann ja nicht sein oder so, ne? Also.
Naja, ja. Also Vergewaltigung in der Ehe ist ja auch erst seit 1994, glaube ich, ja, in der Bundesrepublik. Nicht mehr legal.
Aber also nicht nur in Österreich passiert was, sondern kommen wir ein bisschen näher zu uns ran. Auch in Bayern, das ist unser zweiter Strachel, auch in Bayern ist was los. Am 1. März haben Frauen in Bayern protestiert. Denn am 1. März 2014, vor 10 Jahren, ist das letzte Mal eine Frau in den Landeskirchenrat der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern neu berufen worden, ja. Also 10 Jahre lang wurde keine Frau neu berufen. Seitdem sind 3 von 12 Stellen mit Frauen besetzt. Die anderen 9 Stellen, die wurden seitdem alle neu besetzt und alle mit Männern. Und dann gibt es 3 Regionalbischöfinnen in Bayern. Mit einer habe ich auch, mit Elisabeth Hahn von Weyern, habe ich auch viel so beim Kirchentag und so, die habe ich kennengelernt und so, das ist eine von den 3. Und die gehen alle nächstes Jahr in den Ruhestand. Das heißt, wenn diese 3 Frauen ja in den Ruhestand geht, dann könnte der Frauenanteil nicht nur sinken, sondern auch gegen 0 gehen. Ne?
Es sei denn, es werden aktiv Frauen nachbesetzt.
Weil man fragt sich ja schon, ich frage mich das auch häufig, ich kenne in Kirche so viele Gremien, die so dominant männlich besetzt sind. Und dann kommt immer, ja, wir finden ja niemanden, wo ich auch so denke, ja klar, es ist auch einfach 0 attraktiv.
Wer will denn da rein?
Ja, es ist ja echt so. Also man muss proaktiv, und deswegen finde ich das so cool, also dass jetzt Pfarrerinnen vor allem in Bayern auf die Straße gegangen sind, also Nürnberg und München, und digital gab es am 1. März auch Proteste dagegen. Es gibt einen offenen Brief und eine Petition, die schon direkt am Anfang total mehrere hunderte Unterschriften hatte. Also die Petition, die verlinken wir euch auch. Da solltet ihr unbedingt unterschreiben. Denn das, was in Bayern passiert, da reden wir später nochmal drüber, das passiert auch in anderen Landeskirchen, es betrifft uns alle. Und genau, aber dazu später mehr, denn unser dritter Stachel betrifft die Miss Germany.
Ja, genau, die Miss Germany 2024 heißt Apame Schönauer. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ob es Schönauer oder Schönauer ist. Aber
ich habe einfach sehr selbstbewusst zu dir gesagt, sie heißt Apame Schönauer, und du hast mir dann geglaubt.
Genau, und deswegen ist das so.
Ich weiß aber nicht.
Sie ist Architektin, engagiert sich auch sozial sehr stark, spricht sehr häufig über Themen wie Diversität und Diskriminierung, ist Woman of Color und wurde gewählt zu Miss Germany 2024. Und wie man sich schon denken kann, Frauen erfahren ja häufig Hass im Netz. Da gibt es auch genug InfluencerInnen, InfluencerInnen, die da offen mit umgehen und das teilen und so weiter. Aber als Frau of Color ist es natürlich nochmal besonders stark. Und dann, wenn dann noch eine Frau of Color zu Miss Germany gewählt wird, da könnt ihr euch vorstellen, was da los ist im Netz.
Genau, also man hörte nicht selten, dass sie zu ausländisch aussehe und auch nicht schön genug ist. Vielleicht hat es auch was mit ihrem Alter zu tun.
Ja, sie ist 39. 39.
Das finde ich ja auch cool, ne? Da habe ich kurz gedacht, scheiße, ich könnte doch Miss Germany werden.
Nee, du bist schon 40, das geht jetzt nicht mehr.
Ach, Miss, wusstest du, dass Trevor Noah eine Podcast-Folge zu seinem 40. Geburtstag aufgenommen hat?
Und du nicht?
Genau, also ihr hättet
wir haben es ja häufig genug erwähnt.
Ich habe es ja ständig erwähnt im Podcast hier, dass ich letztes Jahr 40 geworden bin, dass ich gedacht hätte, wir hätten auch einfach eine Folge machen sollen, Sarah Turns 40 oder so, ja, so wie so heißt die Folge von Trevor Noahs Podcast übrigens. Dann hätte ich euch das einfach erspart, das in jeder Folge ständig zu erwähnen.
Ja, ich weiß nicht, ob du das nicht trotzdem gemacht hättest.
Okay, also wenn man mit 39 Miss Germany werden kann, kann man es vielleicht mit 40 auf jeden Fall auch noch werden. Jedenfalls gab es dann eben auch, und die wird es dann bei mir ja auch geben, wahrscheinlich die Kommentare zu ausländisch. Sie wurde auch Miss Wokistan genannt, also auch diese Wortneuschöpfung finde ich so eklig eigentlich. Und jetzt lässt sich auch über Misswahlen streiten, ja, also auch das ist.
Obwohl sich das ja schon ein bisschen verändert hat. Also es ist nicht mehr nur in Anführungsstrichen ein Schönheitswettbewerb, sondern da sind jetzt auch andere Werte, andere Ideale
total
wichtig und so weiter. Da hat
ja
sich einiges
getan. Das versucht
getan.
Heidi Klum bei Miss, bei Germany's Next Topmodel ja auch.
Darüber sollten wir vielleicht noch mal reden. Nicht ganz so erfolgreich, würde ich sagen, wie einige dieser Misswahlen. Also, das ist schon.
Aber was ich daran jetzt nochmal krass finde, ist, jede Frau, die sichtbarer wird, ja, die muss sich diese Frage stellen, will ich das überhaupt? Weil all die Kommentare, die jetzt bei Miss Germany da fallen gerade, die sehen ja auch andere Frauen. Und Frauen überlegen sich dann, okay, will ich mich wirklich so viel Hass und Hetze dem aussetzen? Das ist ja auch was manche auch mir gegenüber manchmal äußern, wenn so ein Hate-Storm, Shit-Storm mal wieder mich hinüber, wie sagt man, über mich zusammenbricht. Sagt man das so?
Ja.
Ja, okay. Also dann gibt es auch so Menschen, die sagen oder denken, oder denen kann ich das vielleicht auch in Gedanken ablesen, naja, selbst schuld. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, okay, welchen weißer Mann und würde auf Missstände ausdenken. Also, naja, selbst schuld ist irgendwie auch so, ja gut, okay, dann lassen wir die Welt so, wie sie ist und sagen einfach nichts mehr, ist wahrscheinlich besser so. Aber ich kann auch jede Frau verstehen, die sagt, und jede Frau auf Collar kann ich verstehen, die sagt, nee, mache ich doch nicht. Denn mir war auch nicht klar, dass wenn ich mich so zu Rassismus und Kirche äußere, dass das mit mir passiert, was mit mir passiert zum Teil. Das ist schon irgendwie auch nochmal krass und das sollte man bei allen Kommentaren, die man so von sich gibt und was man supportet und was man nicht supportet und was man liked, auch echt nochmal überleben, weil andere Frauen lesen mit. Und andere Frauen entscheiden sich dadurch, weniger sichtbarer und weniger hörbarer zu werden und auch das ist sehr, sehr verständlich. Also das zu unserem.
Und das auch zu identifizieren, ne? Weil es gibt so ein ganz tolles Zitat von Chimamanda Ngozi, wo sie sagt, if you criticize X in women, but do not criticize X in men, then you don't have a problem with X, you have a problem with women. Also, weil ja häufig gesagt wird, ja, es liegt ja nicht, also das wird ja nicht, dieser Hass ist ja nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie weil sie arrogant ist.
Nicht im netten Ton gesagt hat. Kann er
sie ja, sie hätte können. Es auch ein bisschen netter sagen können, ne? Und das ist, das sind allerdings Charaktereigenschaften, die bei Männern erstens anders heißen, als eine Person ist dann nicht arrogant, sondern durchsetzungsfähig. Oder, eine Person ist dann nicht irgendwie hart oder unhöflich, sondern sachlich. Und deswegen, daran kann man das erkennen, dass das Problem eben nicht mit diesen Charaktereigenschaften besteht, sondern mit Frauen.
Oh, mir ist in letzter Zeit ist mir das so häufig passiert, dass ich Dinge irgendwo gesagt habe und dann kam irgend so ein Mann und hat das wiederholt und dann wurde so im Gremium gesagt, ach, das ist ja interessant, ja, oder irgendwie so in irgendwelchen Prozessen oder so. Und dann stehe ich da manchmal und denke, also wirklich, das ist mir in letzter Zeit vermehrt passiert, dass ich dachte, wollt ihr mich eigentlich also kann doch gar nicht sein. Das ist doch nicht, das ist nicht euer Ernst. Ich habe das doch auch gesagt. Ich habe genau dasselbe gesagt. also vielleicht in anderen Worten, aber das kenne ich schon so aus dem Lehrbuch und ich weiß auch, was passiert, aber irgendwie kam das in letzter Zeit total vermehrt auf, wo ich mich so geärgert habe, da ich dachte, ja, schön, danke auch. Naja.
Aber du sagst ja nicht nur in Gremien was, manchmal schreibst du auch.
Ja.
Und du schreibst nicht nur Bücher, die du selber schreibst und nur für dich und wo du die einzige Autorin bist, aber du schreibst auch mit an Büchern und Anthologien und Sammlungen von Essays und so weiter. Unter anderem bei Unlearn Patriarchy. Da gibt es jetzt einen zweiten Band. Den ersten Band gab es bereits, jetzt gibt es Teil 2. Und du wurdest gefragt,
ja,
krass, da mitzuschreiben.
Ja.
Wie kam es dazu?
Beim Ullstein Verlag, das ist so, wenn du vorher in so einem kirchlichen Verlag warst, auch so plötzlich beim Ullstein Verlag, genau, mit was, ja, zu, also du merkst, ich kann gar nicht reden, ich sollte einfach lesen. Also der zweite Teil, der ist ja herausgegeben worden von Alexandra Zykunov und Emilia Roack. Das ist schon echt eine Ehre. Und dann kam ich von Silvia Horch, die Lektorin, die auch mit Herausgeberin ist, eine E-Mail und wurde gefragt, ob ich was zu Unlearn Religion oder Unlearn Kirche oder so schreiben möchte in dem Bereich. Und ich erst noch, ich weiß noch, ich habe dich, glaube ich, auch direkt angeschrieben. Ich so, wow!
Ja, ich erinnere mich.
Screenshot gemacht, wow, ich kann es kaum nicht glauben. So, ja, genau. Also, genau, jetzt ist das Buch da und ich habe was geschrieben über Kirche. Und ja, dann.
Ist es schon da? Wann ist es rausgekommen?
Gestern, also wenn die Folge erscheint, okay. Gestern, am 14. März, also ja. Genau, ja, man kann das schon, das fand ich bei Teil 1 auch schon ganz cool, weil das ist halt ein Buch, da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also es geht halt um patriarchale Systeme, die sich ja nicht nur jetzt durch, bei dem Thema Frau-Mann oder Gender irgendwie durchziehen, auch, aber in Teil 1 zum Beispiel ging es dann um Unlearn-Arbeit, Unlearn-Familie, Unlearn-Identität, Unlearn-Rassismus, Unlearn-Bildung. Also wie zieht sich eigentlich patriarchale Unterdrückung durch viele unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche? Und so wird es auch, so ist das eben auch in im Part 2, im Teil 2. Und da gibt's dann auch Unlearn, Architektur und so, also wo man das so gar nicht irgendwie erstmal so hört, was hat das denn damit zu tun? Und eben Unlearn Kirche, gut, okay, da liegt's vielleicht so ein bisschen auf der Hand, aber fand ich auch nochmal cool, dass ich so gefragt worden bin, auch als jemand, die ja in der Kirche ist und auch freiwillig in der Kirche ist und ja, fand ich einfach.
Ja, krass. Aber die Frage, warum eigentlich, kannst du vielleicht ein bisschen beantworten, indem du einen Teil vorliest. Also die beiden Bänder verlinken wir in den Shownotes. Mhm. Und Sarah liest jetzt einen Teil aus ihrem Beitrag zu Unlearn Patriarchy 2, nämlich Unlearn Kirche, vor.
Die Kirche ist ein Männerverein. Ja, die Bibel wurde von Männern geschrieben. Ja, die Kirche als Institution wurde von Männern geschaffen. Und ja, sie wird auch bis heute von ihnen aufrechterhalten. Es waren vor allem weiße europäische Cis-Männer, die im Namen von Gott Gewalt ausgeübt haben. Daher ist es wenig verwunderlich, dass Gott irgendwann selbst zum Mann wurde und die patriarchal-koloniale Auslegung der Bibel Karriere machte und bis heute als Norm angesehen wird. Diese Lüge haben all diese Männer in die Welt getragen und viele Menschen und vor allem Kinder glauben daher bis heute an den alten weißen Mann im Himmel mit langem Rauschebart. Das Wort Lüge mag hart klingen, aber letztendlich ist es nichts weniger, denn im Prophetenbuch Hosea können wir lesen, wie Gott über sich spricht. Dort steht in Hosea 11, Vers 9, Gott bin ich, nicht ein Mann. Und in der jüdischen wie christlichen Schöpfungsgeschichte, Genesis 1, 27, lesen wir im hebräischen Urtext, dass Gott die Menschen zu Gottes Ebenbild schafft in einem Spektrum von Mann und Frau. Ein Spektrum deswegen, weil auch alles andere in den Schöpfungsberichten in einem Spektrum beschrieben wird. Tag und Nacht, Himmel und Erde, Land und Meer. Und alles und alle Geschlechter dazwischen wurden eben auch geschaffen. Gott verwendet demnach vermutlich keine Pronomen. Die Institution Kirche ist nicht nur Nutznießerin des Patriarchats und des Rassismus, sie untermauert das Patriarchat damit auch geistlich und begründet den Rassismus gleich mit. So gibt es eine lange Geschichte weißer kirchlicher Dominanz, in deren Zuge Gewalt verherrlicht und Macht ausgeübt wurde. Ob die Kreuzzüge im Mittelalter, ob es die Kreuzzüge im Mittelalter waren oder die theologische Untermauerung der Erfindung von Menschenrassen zur Kolonialzeit. Das Versagen der katholischen und evangelischen Kirchen im Naziregime oder die Legitimierung der sogenannten Hexenverbrennung als patriarchale Unterdrückungs- und Auslöschungsgewalt, meist an Frauen. Die Kirche hat in der Geschichte nicht nur zu unzähligen Gelegenheiten ihre Werte verraten, sondern war auch aktiv an der Ausbeutung und Vernichtung von Menschen beteiligt. Ja, die Kirche hat etliche Leichen im Keller. Hinzu kommt, neben hohen Austrittszahlen machten die katholischen und evangelischen Landeskirchen in den vergangenen Jahren vor allem Schlagzeilen, weil sexueller und geistlicher Missbrauch aufgedeckt sowie Queerfeindlichkeit offensichtlich wurde. Das Bild eines strafenden Gottes wurde in Geschichte und Gegenwart nicht selten genutzt, um marginalisierten Menschen Schuld einzureden und Macht auszuüben und sie selbst für die Unterdrückung, der sie ausgesetzt waren und sind, verantwortlich zu machen. Dieses Phänomen ist übrigens nicht nur auf das Christentum beschränkt, auch in anderen Religionen lässt sich das beobachten. Es ist eine willkommene Gelegenheit, die eigene Machenschaften mit Gott zu legitimieren. Schließlich gibt es keine höhere und machtvollere Instanz, die die eigenen Interessen stärker untermauern könnte als Gott selbst. Diese Form geistlichen Missbrauchs haben vor allem europäische ChristInnen optimiert und über 500 Jahre Erfahrung darin gesammelt, wie gut es doch funktioniert, damit Macht zu generieren. Von Kreuzzügen über Sklaverei bis hin zur Rassenideologie. Es ist aufgrund dieser langen Tradition wenig verwunderlich, dass Machtmissbrauch verharmlost und verdeckt wird und Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn sie die Systeme kritisieren. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, diese Abwehrmechanismen haben die Kirchen über Jahrhunderte hinweg professionalisiert. Zumal die evangelischen und katholischen Landeskirchen in Deutschland samt ihren Wohlfahrtsverbänden zusätzlich über Macht verfügen, weil sie gemeinsam die zweitgrößte Arbeitgeberin nach dem Staat sind. Vielleicht erstmal so.
Schön, spannend, super spannend. Ja, wenn ihr mehr hören wollt, müsst ihr das Buch lesen.
Das ist ja jetzt sehr negativ, ne? Also
das war jetzt genau. Der jetzt die Frage: Und warum bist du jetzt in der Kirche?
Genau,
warum?
das war nämlich der Abschnitt, der überschrieben war mit: Die Kirche ist ein Männerverein. Und darauf folgt dann der Abschnitt: Warum bin ich noch in der Kirche? Denn also, man könnte sich ja jetzt fragen: Hä?
Was es bleibt Männer? Spannend, Leute. Wenn ihr wissen wollt, warum Sarah trotzdem in diesem Männerverein bleibt und ist und sich engagiert. Dann müsst ihr weiterlesen.
Ja, ist der Cliffhanger.
Anderen Patriarchy 2, das ist der Cliffhanger für heute. Aber wenn wir jetzt mal grundsätzlich weiterreden jetzt über die Kirche, also wir haben vorhin schon über den Landeskirchenrat in Bayern gesprochen, aber auch sonst, wenn man sich die evangelische Kirche in Deutschland anschaut, da sieht man ja zum Beispiel von der Statistik her sehr große Unterschiede, ne? Also die EKD-Synode hat einen Frauenanteil von 51%, also sehr vorbildlich. Und in den landeskirchlichen Synoden liegt der Frauendurchschnitt zwischen 36% und 40%, also etwas mehr als ein Drittel. Wenn man sich die oberste Spitze der EKD-Gliedkirchen anguckt, dann sieht man, dass 5 von 20 EKD-Gliedkirchen von Frauen geleitet, also wo die leitende Geistliche eine Frau ist.
Ist ja ein Viertel, ne?
Mhm.
Ist ja.
Ja. Aber wenn man dann zum Beispiel sieht, unter den Beschäftigten der evangelischen Kirche liegt der Frauenanteil bei 77,9%.
Ja klar, das sind Erzieherinnen.
Das sind diejenigen, die Arbeit an der Basis machen. Und diejenigen, die aber die Entscheidungen treffen, also die an Entscheidungen in besonders in den höheren Gremien beteiligt sind, da kann man eigentlich sagen, je höher man geht, desto weniger Frauen sind vertreten.
Aber da könnte man ja jetzt sagen, aber die EKD an der Spitze, da sind oder waren ja 3 Frauen, ne? Kann man ja jetzt so sagen.
Ja, von den 3 sind 2 Frauen zurückgetreten.
Nein, nein, ich meine jetzt aktuell. So. Also wenn man jetzt Kirsten Vers und Anna-Nicole Heinrich und dann ehemals Annette Kurschus sich anschaut, könnte man dann sagen, naja, ganz oben sind ja nur Frauen. Und weißt du, was ich interessant finde? Ich habe den Podcast, den können wir auch noch verlinken, zwar den Podcast von der CVM-Hochschule mit dem witzigen Titel Kirche macht Männer. Also
nice, ich mag Wortspiele.
Ja, es ist so genial, oder? Ich würde gerne ein Buch schreiben über Kirche macht Männer. Also es ist so ein genialer Buchtitel. Kann ich den jetzt nicht einfach klauen. Aber was ich sagen wollte, in dem Podcast hat Sabrina Müller, die dort auch zu Gast ist, Theologin und bald Professorin in Bonn, die hat auf jeden Fall gesagt, dass es auch interessant ist, dass Frauen erst in der EKD so weit an der Macht sind, seitdem die Kirche an Relevanz verliert. Das ist ja auch nochmal interessant. Ne? Wir reden über schwindende Mitgliedszahlen, wir reden über schwindende Relevanz in unserer Gesellschaft. Mhm. Und dann kommen die Frauen.
Jetzt können die Frauen kommen und
weil dieses Amt
den,
für Männer,
den Laden übernehmen, wo er nicht mehr so erfolgreich ist.
Genau, weil es ist weniger attraktiv für Männer geworden.
Ja, das stimmt. Oh, krass, das ist echt eine interessante Feststellung. Das finde ich total spannend, weil das sieht man ja häufiger. Das sieht man auch bei großen Unternehmen. Ne? Also ich glaube, bei Yahoo war das so. Bei Facebook glaube ich auch, aber es gibt so richtig große Unternehmen, oder Microsoft war es, glaube ich, wo man gesehen hat, dass immer mehr Männer gescheitert sind und dann irgendwann eine Frau als CEO übernommen hat, als keiner den Job mehr wollte. So.
Naja, und was du gerade auch angesprochen hast, das sind zwei zurückgetreten. Ne? Also ja. Welche EKD-Ratsvorsitzenden sind mal zurückgetreten? Es waren die Frauen.
Ja. Genau.
Mag man jetzt auch nochmal differenziert draufschauen, aber es ist schon auch irgendwie krass. Also als Annette Kurschus zurückgetreten ist, dachte ich auch nochmal, krass, ey, irgendwie, warum passiert den Frauen das so? Ne?
Ja, und man sieht das ja auch in der Politik, wo Ministerinnen oder hochrangige Politikerinnen viel eher zurücktreten wegen Skandale als Männer. Also ich habe schon den Eindruck, in der Politik sieht man es besonders deutlich, finde ich. Ne? Also wenn man jetzt Andrea Scheuer sich zum Beispiel anguckt, also wie viele Skandale kann ein Mann ausstehen, sozusagen aussitzen, und wie viel Gegenwind kann eine Frau bekommen, bevor sie zurücktreten muss? Das ist schon beachtlich, also das ist schon auffällig. Wie ungleichmäßig verteilt das ist. Also wenn man sich die Rücktritte anguckt und die Gründe dafür.
Ja, total. In demselben Podcast, das fand ich auch noch ein schönes Zitat, das hat Tobias Künkler in dem Podcast gesagt. Ich wiederhole nochmal den Titel, ne? Kirche macht Männer. Merkt euch diesen Titel, irgendwann wird es ein Buch geben. Da zitiert er den katholischen Theologen Kurt Koch, der mal gesagt hat, nochmal zum Gottesbild, ne, und wie ist Jesus weiß geworden oder wie ist Gott auch weiß geworden und männlich und so, ne? Der hat gesagt, solange Gott als Mann dargestellt wird, wird der Mann auch Gott ähnlicher.
Wow.
Das habe ich, ich war vorletzten Sonntag in so einem riesigen Gottesdienst der kreativen Kirche in Witten, also 600 Leute im Saalbau, so ein Gospel-Tag und so auch. Und da wurde ich interviewt zum Thema Rassismus und da habe ich das auf der Bühne ähnlich so gesagt, ne? Also habe irgendwie gesagt, solange Gott weiß und männlich ist, werden auch weiße männliche Menschen Gott ähnlicher. Mhm. Alles so ein Raunen durch den Saal. Es war eigentlich echt eine gute Stimmung. Ne? Wir haben zusammen gelacht und wir hatten, also die Leute konnten vieles annehmen, aber bei dem Kommentar alle so,
da
wow.
Da war es dann vorbei. Da ist es gekippt.
Ja, krass, ne? Aber ich finde das so stark, dieses Zitat. Wird der Mann auch Gott ähnlicher? Dadurch, dass Gott männlich ist. Ja, klar. Tja. Irgendwie klar, aber irgendwie auch krass. Und wenn ich jetzt schon mal noch mal bei dem Podcast bin, ich verrate jetzt alles aus diesem Podcast, aber ihr solltet
ihn trotzdem.
Ja,
braucht ihr gar nicht mehr hören, Sarah, sagt euch das alles einfach jetzt.
Ja.
Sorry, Tobi.
Weil es ging so darum, welche Vorbilder haben wir eigentlich in der Kirche? Welche weiblichen Vorbilder? Musste ich auch lange drüber nachdenken. Auch so in meiner Biografie. Ist auch irgendwie krass, ne? Also ich habe ja auch mal gesagt, irgendwann ist mir aufgefallen, dass die erste deutsche Frau of Color im Talar, die ich gesehen habe, ich selbst war. Ich kannte niemanden vorher. Also jetzt kenne ich welche, aber vorher kannte ich niemanden.
Ja, das, gut. Bei mir war es meine Mutter.
Okay. Die kannte ich noch nicht. Doch, die kannte ich, als ich. Ja, aber die habe ich vielleicht nie im Talar gesehen. Okay. Egal. Ist deine Mutter in Deutschland ordiniert?
Nein.
Siehst du, deswegen habe ich sie so nicht.
Aber
so.
Sie hat mehrmals in Deutschland gepredigt.
Ja, das schon. Also in der VOM habe ich auch viele Frauen of Color im Talar so gesehen, ne? Aber eine deutsche Frau of Color, die, naja, so, sei es drum.
Ja.
Jedenfalls ging es so um
ich
um
wollte
Vorbilder.
Dir jetzt deinen Moment hier nicht schlecht reden. Das kann ich, das glaube ich dir
liebe
gut.
Liebe Mama von Thea, liebe Sonja, wenn du das hörst, ich schätze
ich habe dich
und
nie im Talar gesehen,
dich.
Okay?
Ich, du hast so viele, also wow, knaller Frau, Theas Mutter, auf jeden Fall. So, aber sie reden halt von wenig Role Models und so.
Ja.
Und da sagte Sabrina Müller auch nochmal, in der hebräischen Bibel gibt es viel stärkere Frauenvorbilder.
Hm.
Im Zweiten Testament ist der griechische Einfluss so stark.
Oh.
Und ne, also so die griechischen Gottheiten und so, und das waren ja vor allem Männer. Und Männer im weißen Gewand, so wie Jesus dann ja auch. Und Frauen waren eigentlich in dieser Tradition eher die schlechteren Männer.
Die waren irgendwie auch da und haben auch ein bisschen was gemacht.
Vielleicht mal ein paar Weinträubchen gereicht oder so.
Ein paar Füße gewaschen.
Ja, genau, ein bisschen Luft gewedelt oder so. Aber das finde ich auch nochmal so krass. Und als ich dann so drüber nachdachte, ja, das stimmt. Also aus dem Ersten Testament kenne ich super viele Storys.
Ja, auch Richterinnen.
So, ja,
und,
auch genau. aus der Alle-Kinder-Bibel. Ne? Da haben wir auch
richtige
immer,
Heldinnen.
Total. Also da haben wir ja auch nochmal in der Alle-Kinder-Bibel immer auch geguckt, ne, welche Frauen können wir auch darstellen. Vor allem sind das die Frauen aus dem Ersten Testament
ja.
und nicht aus dem Zweiten.
Fand
ich auch
nochmal irgendwie
krass.
Da sind Richterinnen, Königinnen, also wirklich Anführerinnen.
Aber
auch
wenn du dann jetzt
Menschen.
Auch noch mal überlegst, dass so in der jüdischen Tradition gibt es diese Frauen
mhm.
und dann kam so der christliche so Pech gehabt. Wir haben jetzt immer, wir haben dann die Lydia, die holen wir immer raus aus dem Zweiten Testament.
Ja,
die
genau,
Geschäftsfrau.
Eine Geschäftsfrau, ne?
Ja, die Geschäftsfrau, die wird auch oft so, die wird auch oft so männlich kapitalistisch dargestellt. Ne? So, boah,
ja.
Da war mal eine Frau, ein ganzer Kerl, so, die hat das ganze Haus taufen lassen und die war Businesswoman.
Und auch heute ist es ja noch so, ne? Also von den 160 deutschen Börsenunternehmen in Deutschland sind nur 4% Frauen.
Lydias.
Das sind die Lydias von heute.
Das sind dann die besseren Männer.
Genau.
Ja, krass. Krass. Also man kann darüber viel reden. Deswegen, du hattest für diese Folge ja auch ganz viel zu Gaps vorbereitet. Mm, also
Gender Gap.
Gender Gap.
Wir kennen ja den Gender Pay Gap.
Aber
und auch den
Pay Gap.
Ja.
Gender Pay Gap ist auch, man sagt das immer so, ne? Aber
ja.
Was steckt eigentlich genau dahinter? Und da das so viel war, was du da vorbereitet hast, und ich auch das wundervolle
was
Buch
ich jetzt
von
alles nicht sagen darf.
Was der nicht mehr sagen darf, weil die Zeit rum ist, und ich das wundervolle Buch von Alexandra Zykunov gelesen habe, was wollt ihr denn noch? Zahlen, Fakten und Absurditäten über unsere ach so tolle Gleichberechtigung, Megabuch. Und da geht es eben auch um all die Gaps, die es so gibt, neben dem Gender Pay Gap, Gender Care Gap und so weiter.
Hör mal, ich habe jetzt schon
12 Gaps.
Ideen für 2 Podcasts. Also wir machen nächstes Mal, vielleicht nicht nächstes Mal, aber irgendwann machen wir mal die ganzen Gender Gaps.
Die machen wir im April, haben wir gesagt.
Ja gut, machen wir.
Machen wir. Nächste
genau,
Folge
also,
mit uns zwei.
Ne,
Gap.
Gebt uns Rückmeldungen, wenn ihr mehr dazu haben wollt. Gerechtigkeit für TS-Themen. Nein. Das stimmt nicht. Machen wir einfach noch später irgendwann. Und ich fand auch, was du gesagt hast zu dem Gottesbild und wie Männer und Frauen in der Bibel, also dass wir vielleicht auch noch mal ein bisschen biblischer werden und da auch vielleicht auf Übersetzungsfragen eingehen. Ne? Also wie werden bestimmte Begriffe übersetzt und wie hat das auch unsere Sicht heute beeinflusst, besonders in was so Männer- und Frauenrollenbilder
ja.
betrifft.
Also Gap ist die Folge im April und im Mai Theas
Gap.
Wir überlegen uns den Titel nochmal. Es bleibt spannend.
Es bleibt weiblich.
Jetzt, so ein Herz ist ja auch ziemlich weiblich.
Ja,
ne?
Komm, wollen wir mal ein bisschen weiblicher, weicher und herzlicher werden.
Etwas fürs Herz.
Ich habe es ein bisschen falsch verstanden, Sarah. Du wolltest, dass wir unsere weiblichen Vorbilder nennen. Ne?
Ja, ich dachte, weil in der Folge Kirche macht Männer, um den nochmal zu erwähnen,
ja, gut.
Da ging es darum, eben auch, es gibt einfach wenige kirchlich-weibliche Vorbilder Und ich habe ja gerade auch gesagt, irgendwie habe ich so überlegt, heute ich irgendwie auch nicht so. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht zur Inspiration für unsere HörerInnenschaft könnten wir beide uns jetzt jeweils ein weibliches Vorbild von
Ach
uns
so,
vorstellen.
Also, nicht
also du eine Person, weil nicht kirchlich, Person, muss nicht kirchlich.
Meine Person ist nicht kirchlich.
Meine auch nicht.
Sie ist jetzt auch nicht so, also mein Vorbild. Sie wäre nicht die erste Person, die mir da einfallen würde.
Nee, das wäre ein Mann, oder was?
Nein, das wäre eher so jemand wie Harriet Tubman. Aber ich habe jetzt eine Person rausgesucht, eine Frau rausgesucht, die mir letztens über einen Bildschirm gelaufen ist. Soll ich zuerst machen?
Unbedingt.
Ja, ich mache zuerst.
Ich bin ganz heiß.
Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört. Teresa Cacciandamotto, kennst du sie?
Nein.
Okay.
Oh, früher habe ich mich nicht getraut, Nein zu sagen bei sowas, ne? Das ist auch, oh, ist voll die Errungenschaft. Früher hätte ich so genickt, gelächelt und dann heimlich gegoogelt.
Ah, ja, stimmt. Kennt
weiß
man
ich nicht.
Teresa Cacciandamotto, geboren 1958 in Malawi, ist eine ranghohe, Wikipedia sagt, traditionelle Herrscherin in Zentralmalawi. Sie wurde 2003 als Oberhaupt ihres Distrikts gewählt und hat damit informelle Macht über mehr als 800.000 Menschen. Und Malawi ist eins der ärmsten Länder der Welt. 2012 gab es eine Studie der UN, wo gesagt wurde, dass mehr als die Hälfte der Mädchen in Malawi vor ihrem 18. Lebensjahr verheiratet werden. Und seit 2015 sind Kinderehen zwar gesetzlich verboten, aber laut Verfassung und laut Gewohnheitsrecht ist es wohl trotzdem erlaubt, Kinder zu verheiraten, wenn die Eltern einverstanden sind. Also Gesetz, ja, egal. Teresa Cacciandamotto, als sie dann gewählt wurde, hat sie feststellen müssen, dass es in ihrem Gebiet besonders viele Kinderehen gab. Und die Eltern konnte sie größtenteils nicht davon überzeugen, die Ehen aufzulösen. Also ist sie sozusagen die hierarchische Ebene gegangen, hat mit Dorfvorstehern gesprochen, mit anderen Führungspersönen, die ihr hierarchisch untergeordnet waren, und arbeitete mit Müttern, Lehrkräften, Gemeindeentwicklungsorganisationen, mit religiösen Führungspersönlichkeiten und Nichtregierungsorganisationen zusammen und hat bis 2019 5.000 Kinderehen aufgelöst. Und setzt sich nach wie vor dafür ein, dass, und das betrifft Mädchen und Jungs, dass Mädchen und Jungs auf die Schule gehen, und wurde 2020 vom Forbes Magazin eine der 50 mächtigsten Frauen Afrikas genannt. Und ich fand das einfach so cool, weil sie erstens so eine Boss Lady ist, also sie hat so ein extrem hohes Amt inne, ein sehr traditionelles Amt, also ist hoch angesehen, ist auch ein gewähltes Amt. Und hat es sich zur Mission gemacht, diese Praxis der Kinderehen zu bekämpfen. Und ja, finde ich super inspirierend. Die wollte ich euch heute vorstellen. Teresa Cacciandamotto aus Malawi. Ach so, der Name Cacciandamotto heißt auf Deutsch übersetzt, die mit dem Feuer spielt. Das finde ich auch schön.
Ja, Motto ist Swahili, heiß, Feuer.
Ja, genau. Siehste.
Guck mal. Krass, cool, jemand Neuen kennengelernt. Mein Vorbild ist jemand, die du kennst und von der ich auch oft rede und die hoffentlich viele von euch auch kennen, und zwar die wunderbare Bell Hooks.
Mm.
Bell Hooks, ich habe jetzt keinen Wikipedia-Artikel über sie, und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wann sie geboren ist, aber ich weiß, dass sie
du weißt so
im Alter von 69 Jahren, vor gar nicht allzu langer Zeit, und zwar im Dezember 2021 von uns gegangen ist. Und Bell Hooks war Autorin, Professorin für Literaturwissenschaften, Dichterin, Aktivistin. Bell Hooks hat so viele wunderbare Bücher geschrieben. Ich könnte jetzt anfangen, über sie zu schwärmen, ohne dass ich jetzt so viel Fakten gerade habe. Aber ich weiß, dass so meine Prägung und vieles, wie ich denke, über Diskriminierung und Rassismus und Feminismus sehr von ihrem Einfluss auch geprägt sind, weil ich ihre Bücher einfach wunderbar finde. Ja, also ihre Bücher über Rassismus sowie ihre Bücher auch über Klassismus. Also über Klassismus habe ich super viel von ihr gelernt. Sie selber ist ja auch christlich sozialisiert hätte sich am Ende ihres Lebens als buddhistische Christin bezeichnet. Also auch da nochmal ein sehr interessanter, auch ein sehr interessanter Glaubensansatz. Aber gerade so in dem Buch über Klassismus spricht sie auch ab und an so über die Kirche und auch über Klassismus und Kirche. Sie ist Afroamerikanerin gewesen und also hat vor allem auch Feminismus nie ohne Rassismus und Kapitalismuskritik gedacht. Mhm. Und das halt auch miteinander so verstrickt. Und gleichzeitig hat sie drei wunderbare Bücher über Liebe geschrieben, die jetzt so in erster Linie vielleicht so ein bisschen, also das eine Buch heißt All About Love, also alles über Liebe, das war das erste. Und das kann man auch bei Spotify hören. Man kann all ihre drei Bücher über Liebe, also kann man alle bei Spotify hören, kann ich sehr empfehlen. Und da mag es vielleicht in erster Linie gar nicht so über Rassismus, Klassismus, Diskriminierung und so gehen, aber es hat viel Einwirkung auf mich gehabt, wie ist eigentlich mein Mindset, wie ist meine Haltung in der ganzen Antidiskriminierungsarbeit. Und das ist im Prinzip auch so das A und O, denn die Theorie, das Theoriewissen über Rassismus, das kann ich mir irgendwie kognitiv aneignen, aber meine Haltung dazu, die ist eigentlich viel entscheidender darüber, was bei den Menschen ankommt, wie ich Atmosphäre präge und gestalte. Und da war auf jeden Fall Bell Hooks eine der prägenden Frauen auf jeden Fall und der wunderbare Satz am Ende ihres Buches All About Love heißt, Liebe kann uns verändern. Und ich habe von einer Freundin eine Laptoptasche geschenkt gekriegt, da ist mein Laptop immer drin. Da steht drauf, Love heals, also Liebe heilt. Und das ist halt auch was Bell Hooks gesagt und geprägt hat. Und das klingt für manche vielleicht so ein bisschen kitschig, aber die Tiefe von Liebe, die kommt wirklich so gut in allen Facetten in ihren Büchern raus. Und das finde ich einfach einen super schönen Einsatz. Yes, yo.
Dankeschön, das war sehr schön. Und das war's auch schon für heute, Leute.
Ja.
Also ihr habt schon, wir haben euch schon ein bisschen heiß gemacht auf zukünftige Folgen, die wir aufnehmen werden. Das sagen wir jetzt auch direkt öffentlich, damit wir es auch machen, weil das interessiert uns auch sehr. Und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
Ciao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.